Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Heutige Themen sind natürlich das Spiel gegen Hannover 1:1. Darüber werden wir sprechen, genauso wie über das nächste Spiel gegen Nürnberg. Außerdem interessanten Themen der letzten Woche. Da gehen wir nochmal rein, schauen uns das Ganze an. Natürlich die Scouting-Abteilung, die wir jetzt komplett neu aufgestellt haben. Das sieht schon sehr nach Ben Manga aus. Dann haben wir einen Abgang zu verzeichnen auf Direktorebene. Und zwar von Florian Dederichs, der für den Vertrieb zuständig gewesen ist. Insgesamt kann man jetzt schon sagen, dass sich die Direktorebene auf Schalke verkleinert. Dazu noch weitere Themen, dazu später mehr. Und wie immer begrüße ich unseren S04-Experten Luca. Wie geht's dir, mein Bester?
Glück auf, Cedric. Mir geht's super. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich fand das Spiel ja sehr erfrischend. Leider am Ende nicht die 3 Punkte geholt, aber war mal wieder ein besseres Spiel, was wir da gezeigt haben. Da sprechen wir gleich drüber. Nicht vergessen, lasst gerne ein Follow da im Podcast-Player und auf jeden Fall eine Bewertung. Also bei Spotify könnt ihr da immer, glaube ich, die 5 Sterne auspacken. Das hilft uns wirklich sehr. Und bei YouTube gerne den Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und ja, dann starten wir direkt rein mit dem Spiel gegen Hannover. Genau, Startausstellung. Wenig überraschend, würde ich sagen. Ne? Hätte man so erwarten können. Nur Odraogo. Der war dann schon überraschend, dass der gestartet hat, oder?
Ja, also für eine Gerards-Aufstellung, wie wir sie uns erwartet hätten, würde ich schon sagen, dass es ungefähr das war, wie man sich das hätte vorstellen können. Inwiefern man das jetzt vielleicht selber anders gemacht hätte, ist immer eine andere Frage, aber ich glaube so, wie man Gerards einschätzt, war das schon ungefähr die Aufstellung. Odraogo fand ich auch ein bisschen überraschend, weil er eigentlich ja noch nicht so wirklich komplett überzeugend fit war. Hat man dann ja auch zum Ende hin vom Spiel dann auch gemerkt, dass es eben wirklich noch nicht gereicht hat für 90 Minuten und er dann einfach platt war, was ja auch völlig verständlich und okay ist. Aber ich fand es tatsächlich auch, so wie du, überraschend, dass er dann auch wirklich schon von Anfang an gebracht wurde. Hat man aber gesehen, hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
Absolut, haben wir ja auch gefordert und kam dann direkt hier mit dem Treffer. Wunderschöne Treffer, einfach so eine Einzelaktion. Da hat man gesehen, was für ein Talent er wirklich hat. Ne? Also auch wie beim vorigen HSV hat er es auch super gemacht. Jetzt hat er da, ich glaube, 3, 4 Spieler aussteigen lassen und dann den Ball verwandelt ins Tor. Das war wirklich eine richtig starke Aktion. Und wenn der Junge bei 100% ist, ne, was man sich dann vorstellt, was da möglich ist. Und der ist ja noch ganz am Anfang von seiner Entwicklung. Ne? Da wird ja noch so viel mehr kommen. Ja, sehr, sehr traurig, dass der so lange ausgefallen ist und dann wahrscheinlich nächste Saison dann wechseln wird. Aber ich hoffe, dass der uns die nächsten Spiele enthalten bleibt. Da sprechen wir auch gleich nochmal über die Verletzung. Das sieht ja bei ihm ganz gut aus. Aber lass uns mal über das Spiel sprechen, über die Aufstellung. Ansonsten keine Überraschung. Kabadai musste dann natürlich auf die Bank. Der hat ja zuletzt auf der Position gespielt. Nachvollziehbar, dass es gerade Kabadai erwischt hat? Oder hättest du da einen anderen Spieler dann rausgenommen?
Ja, doch, also vollkommen. Wir haben ja auch letzte Episode schon drüber gesprochen, dass er uns beiden wirklich nicht gefallen hat im letzten Spiel. Und in dem Spiel, als er dann nochmal reinkam, finde ich, hat er schon eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Jetzt nicht wirklich super, aber es war okay. Hat auf jeden Fall gezeigt, dass er schon die Ambition hat, auch Teil des Teams zu bleiben, weiterhin mit guten Leistungen dann vielleicht auch wieder vorangehen zu können. Aber es hat halt einfach in den letzten Spielen nicht mehr so gut ausgesehen, wie eben noch ein paar Spiele davor. Und deswegen vollkommen nachvollziehbare Entscheidung, da dann Odraogo ausgerechnet für Kabadai reinzumachen, weil wir eben einfach andere Spieler haben, die qualitativ aktuell auf einem höheren Formpunkt angekommen sind. Und einen Aoyan rauszunehmen wäre zum Beispiel, finde ich, schwieriger gewesen, als jetzt einen Kabadai auszutauschen, weil es deutlich einfacher einfach auf das Spielsystem ist, zu ersetzen, finde ich.
Ja, okay, dann lass mal ins Spiel reingehen. Relativ früh das Tor, 17. Minute. Davor gab es auch schon ein paar Chancen. Was gerade so in der Anfangsphase, die ersten 10 Minuten präsent gewesen ist, ist, dass wir viele 1:1-Duelle, viele direkte Zweikämpfe haben gewinnen können. Beispielsweise auch so ein Einwurf, der dann herausgeholt worden ist oder ja, den Zweikampf gewonnen. Da haben wir uns häufig durchsetzen können. Genau, dann gab es immer mehr Chancen. Ja, Odra Ogo dann mit dem Treffer. Hinten raus gab es auch noch weitere Chancen. Also ich erinnere mich an Seguin mit einer Chance. Auch Kike Top, der dann nicht aufs Tor gebracht hat. Ich glaube, auch Terodde hatte eine Chance. Dann gab es zweimal, wo wir über die Seite durchgebrochen sind. Ich glaube, Karaman war es einmal und Mörkin war es auf jeden Fall. Ne? Und jedes Mal gab es dann entweder einen Hannoveraner, der dann einen Fuß dazwischen bekommen hat, oder der Zieler, wo der Pass von Karaman dann auf den Zieler gekommen ist. Und von daher, denke ich mal, sehr, sehr verdient diese Halbzeitführung, auch wenn das Tor natürlich eine komplette Einzelaktion gewesen ist. Das war ja einfach nur Oda Ogo gegen Hannover und dann schießt er da ab. Genau, zweite Halbzeit waren wir auch die bessere Mannschaft, haben das Spiel kontrolliert. Ich glaube, Hannover hatte wirklich bis zur 70., 80. Minute ein, zwei Chancen gehabt. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit eine Chance aus dem Halbraum und in der zweiten Halbzeit waren es auch nicht viel mehr. Ja, da gab es noch eine Szene im Strafraum, wo der Odra Ogo in Zweikampf verwickelt gewesen ist, was für mich überhaupt kein Elfmeter gewesen ist. Und dann leider dieses Eigentor nach einem Konter von Hannover, wo dann der Teuschert den Kalasch sehr, sehr alt aussehen lassen hat und Seguin dann mit dem Bein dazwischen gekommen ist, den Schuss dann platziert, mit, also einen eigenen Schuss in, platziert in die Ecke abgeliefert hat und Müller kommt nur mit den Fingerspitzen ran, aber kann den Schuss nicht abwehren, geht ins Tor. Davor auch Kaminski, der einen Zweikampf verloren hat, wo der vielleicht einfach das Foul hätte ziehen können. Und dann war Hannover nochmal im Powerplay, bis wir kurz vor Schluss ein Handspiel hätten bekommen sollen, was wieder mal nicht mal angeguckt worden ist. Und dann war das Spiel zu Ende. Also so die Zusammenfassung. Ja, sollen wir da nochmal ins Detail reingehen? Oder hast du da eine Meinung zu den 90 Minuten?
Ja, also ich finde auch, dass vor allem zu Beginn des Spiels hatten wir Hannover eigentlich wirklich im Griff. Also das Tor hat wirklich auf individueller Klasse von Odra Ogo basiert, was ja auch bei vielen Spielern und dem Team einfach so ist, dass wir uns dadurch immer so ein bisschen am Leben erhalten. Da kann man direkt mal an Karaman auch wieder denken in den letzten Spielen immer wieder, generell über die Saison hinweg. Und das war halt einfach wirklich eine klasse Einzelaktion, die er da für uns super entschieden hat, sage ich mal. Aber du hast vollkommen recht, Hannover war die ersten 60, 70 Minuten kaum im Spiel. Die hatten hier und da mal ihre 5 Minuten, wo sie dann wirklich ganz gut mal nach vorne gespielt haben, hier und da mal eine gute Flanke gebracht haben. Aber im Endeffekt ist da nichts Zwingendes bei rumgekommen. Also da waren auch keine wirklichen Abschlüsse dabei. Es waren einfach nur ganz solide rausgespielte Angriffe. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich gespielt und hatten die meisten Chancen. Weswegen es dann auch so unverdient war, dass dann eben in der 70., 80. dann eben dieser Seguin-Eigentor passiert ist. Wo ich auch sagen muss, finde ich persönlich, Seguin trifft da am wenigsten die Schuld, weil das ist einfach extrem unglücklich. Und ich finde, in der Situation hättest du von Kaminski oder von Kalasch, Kalasch hat ja auch die ganze Zeit Teuchert so ein bisschen zugestellt, hätte ich erwartet, dass da irgendwann einfach mal der Punkt kommt. Du kannst ja nicht 100 Meter laufen lassen, irgendwann musst du da einfach mal rein in den Zweikampf. Ja, und wenn du dann da die Grätsche auspackst, dann ist es so. Dann kriegst du von mir auch mal gelb oder im schlimmsten Fall auch rot. Aber irgendwas musst du machen, du musst dieses Tor verhindern. Und da ist, finde ich, Seguin derjenige, der in der Fehlerkette am ganz weitesten hinten anzusiedeln ist. Und ja, ist sehr unglücklich, sehr, sehr schade. Aber im Endeffekt immerhin nicht verloren, kann man sagen. Die Serie gegen Hannover reißt auch nicht. Und wir haben auswärts endlich mal wieder gezeigt, dass wir auch dort mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten können, auch mal vernünftig nach vorne spielen können. Auch wenn ich sagen muss, ich finde, vor allem Karaman war sehr unglücklich im Spiel. Der hat da teilweise die Bälle wirklich schlampig hergegeben, als er dann vorne mal eine Situation hatte. Die Bälle sind einfach nicht dahin gekommen, wo da mal jemand stand, sondern einfach mit Kopf unten in die Mitte und dann, oh, da steht keiner. Und da hat mir wirklich ein bisschen was gefehlt, dass da die Spieler mal ihren Kopf hochnehmen und dann auch vernünftig abspielen und dadurch mehr Torchancen entstehen. Nichtsdestotrotz, finde ich, waren wir über die 90 Minuten hinweg eigentlich die knapp bessere Mannschaft und hätten schon den Sieg verdient gehabt. Deswegen, mehr kann man, glaube ich, auswärts aktuell auch nicht erwarten. Und dass ein paar Dinge bei uns einfach hier und da dann mal nicht stimmen, ist, glaube ich, in der Saison mittlerweile verzeihbarer geworden, weil es halt einfach so ist, wie es ist. Es ist halt einfach keine gute Saison und da muss man halt einfach mit den Dingen leben, die gut sind und hoffen, dass man darauf dann nächste Saison aufbaut und die Fehler ein bisschen abstellt auf den Positionen, auch mit neuen Verpflichtungen.
Ja, absolut. Zum Tor, ja, ich denke, Seguin war auch der Spieler, der gelb vorbelastet ist. Also er hätte auch am wenigsten dann Foul ziehen können, weil die anderen hätten dann wahrscheinlich mit einer gelben Karte noch spekulieren können, taktisches Foul machen können und den einfach legen können. Aber Seguin, ja, wenn der das macht, könnte sein, dass er vom Platz fliegt. Deswegen hätte ich mich schon eigentlich Kaminski so in der ersten Situation festhalten, runterdrücken und dann passiert da gar nichts. So. Und dann ist die Situation, kriegt er eine gelbe Karte, schön und gut. In der 81. ist das Tor sogar passiert. Ja, dann nimmst du da die gelbe Karte und dann bist du halt die letzten 9 Minuten vorsichtiger und dann passiert da nichts. Generell muss ich aber auch die Abwehr mal loben, auch in Kaminski, weil das war schon sehr, sehr stark defensiv vor allem Dingen. Wie du gesagt hast, offensiv hätte man hier und da nochmal die Situation besser zu Ende spielen können. Und auch generell fand ich, war so ein bisschen hektisch teilweise. Ich erinnere mich auch an super viele Aktionen, wo der Keke Top den Ball erstmal sehr gut behauptet hat, aber dann den Fehlpass gespielt hat zum Beispiel. Auch ein Karaman auch zu nennen. Da sind die Bälle leider nicht so angekommen. Auch dann Mörken häufig die Bälle nach vorne geschlagen, wo die dann keinen Abnehmer gefunden haben. Also defensiv so in der Restverteidigung, so wie wir gestanden haben, sehr, sehr stark. Auch sehr gut in den direkten Duellen gewesen. Ich glaube, Kalasch hat 88% der Zweikämpfe gewonnen. Das ist eine Wahnsinnsquote. Aber auch Kaminski habe ich dieses Tempodefizit gar nicht gemerkt. Und ich hatte schon so eine Angst, Tresoldi, sehr, sehr schneller Spieler, dass er da überhaupt nicht parat kommt. Aber das haben die im Verbund sehr, sehr gut gelöst. Und ich finde jetzt auch mit KSC und jetzt gegen Hannover mit 2 sehr, sehr guten Offensivreihen, dass wir da zweimal sehr stark auch gerade defensiv gestanden haben. Das ist auf jeden Fall ein Lob wert und bin da sehr, sehr zufrieden mit der Defensive. Und ja, wenn wir das auswärts so weiter spielen mit dieser Intensität, bin ich mir sicher, dass wir dann auch da noch Punkte sammeln werden und vielleicht den einen oder anderen Sieg und dann sollte es ja am Ende reichen. Sollen wir noch in die Einzelkritik gehen oder sollen wir noch die Momente kurz besprechen? Elfmeter-Situation, wo der Spieler mit der Hand rangegangen ist, wie hast du das gesehen?
Ja, also ist für mich ganz eindeutig eigentlich ein Elfmeter, den wir hätten bekommen müssen. Das ist jetzt schon die nächste Fehlentscheidung in den ganzen Spielen, die wir jetzt bisher gehabt haben. Die letzten 3 Spiele gab es immer eine Fehlentscheidung, wo man sagen kann, okay, da hätte Schalke eigentlich was kriegen müssen, so was Zählbares dabei rumkriegen müssen. Und das ist halt einfach de facto in jedem Spiel nicht der Fall gewesen. Und ich finde, das zieht sich einfach schon so ein bisschen generell durch den Verein, dass das immer wieder passiert. Das war auch schon vor 2 Jahren in der Aufstiegssaison so mit dem Assalé-Ding gegen Bremen, wo es wirklich absolut unverständlich war, dass da ein Elfmeter für gegeben hat. Aber solche Kleinigkeiten gibt es zwar bei allen Vereinen, aber ich habe wirklich das Gefühl, bei Schalke ständig. Also wirklich jedes zweite Spiel zumindest haben wir immer so ein Ding dabei, wo du dir denkst, wie kann das jetzt schon wieder nicht gepfiffen werden? Und ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, dass unsere Spieler sich nicht genug beschweren oder ich habe keine Ahnung. Also irgendeinen Grund muss es ja geben. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, weil wir halt einfach eine Vereinsbrille aufhaben in dem Fall und vielleicht denkt jeder andere auch, okay, wir werden am meisten benachteiligt. Aber ich habe wirklich, ich kann mir das nicht erklären. Also es ist wirklich wahnsinnig, wie viele Fehlentscheidungen es gegen uns gibt.
Also ja, ich muss auch sagen, ich habe viele Leute, die kommentieren unter meine Videos auch gerade immer, wenn ich mich nach dem Spiel beim Schiedsrichter aufrege, ja, es liegt nicht am Schiedsrichter und so. Das ist mir auch klar, ne? Also wenn wir jetzt hier über das Spiel sprechen, wir hätten ein paar Chancen noch nutzen können aus der ersten Halbzeit.
Hätten wir auch so gewonnen, genau, ja.
Genau, hätten wir auch so gewonnen. Das ist uns sowieso klar, ne? Das muss klar sein, dass wir jetzt nicht die Schuld beim Schiedsrichter suchen. Das ist aber schon frustrierend, wenn das in so einer Häufigkeit einfach passiert, weil wir hatten solche Situationen beim Gegner, ne? Wenn der Gegner Hand spielt im Strafraum, dann wird entweder nicht drauf geguckt oder wie im letzten Spiel wird drauf geguckt, aber nicht für einen Elfmeter entschieden. Aber wenn wir uns nochmal davor den Spieltag uns angucken, da wurde ja ein Handelfmeter gegen uns gepfiffen. So, und da wurde sich das angeguckt. Und wenn ich mir so all die drei Situationen angucke, da sind jetzt drei Spieltage hintereinander, wo jedes Mal ein Handspiel war. Einmal wurde es gegen uns gepfiffen mit Videobeweis. Einmal wurde ein Videobeweis eingeführt, aber wurde nicht für uns gepfiffen, weil der Schiedsrichter da überstimmt hat. Und jetzt haben wir eine Situation, wo es sich nicht mal angeguckt worden ist. Für die Leute im Podcast, die nur zuhören, die Hand war auf Kopfhöhe. Davon kann man ja nicht von einer natürlichen Handbewegung sprechen, weil wenn es natürlich ist, dann ist die Hand maximal auf Brustbereich. Ne? Da war ja auch kein Sprung, nix. Das war einfach, der ist reingerannt in den Ball mit der Hand vom Kopf. Und dann ist der Ball gegen die Hand gesprungen, aus kurzer Distanz auf jeden Fall. Aber wenn die Hand hier oben ist, das ist einfach nur eine komplett unnatürliche Körperhaltung, eine Vergrößerung der Fläche. Das Tor wird abgeblockt durch diese Vergrößerung der Fläche. Und ergo muss das eigentlich ein Elfmeter sein. Und dass sich das dann nicht mal angeguckt wird, finde ich schon echt, echt krass, weil klar, du kannst sagen, unsere Spieler haben sich nicht genug beschwert, aber die haben schon alle, bei allen gingen dann die Arme hoch, nachdem die Situation beendet worden ist. Und der Schiedsrichter hat scheinbar auch kurz Kontakt gehabt oder ich weiß nicht, was da gewesen ist, aber wurde dann sofort, ging es sofort weiter und keine Ahnung, also dass sich das einfach nicht angeguckt wird, finde ich, ist dreist, weil das wird schon so oft gegeben und gerade auch der Videoassistent hat da so oft in solchen Situationen eingegriffen. Nur bei uns jetzt dreimal in Folge jeweils eine ähnliche Situation, immer Handspiel und immer gegen uns.
Ja, ich habe da auch wirklich überhaupt kein Verständnis für. Wir haben wirklich durch die Bank weg solche schlechten Schiri-Leistungen mittlerweile. Nicht nur bei Schalke, generell im deutschen Fußball, es ist wirklich wahnsinnig, was da teilweise gepfiffen wird, wie die Linien teilweise unterschiedlich sind. Das ist alles so unkonstant und ich würde mich darüber jetzt gerade wirklich deutlich mehr aufregen, wenn einfach in der Saison ein bisschen mehr Leben in dieser Mannschaft, in dem Verein wäre, wenn es einfach ein bisschen lockerer, leichter um Spaß am Spiel gehen würde. Aber durch diese ganze frustrierende Saison, ich bin so müde, ich kann mich jetzt hier nicht mal hinsetzen und mich jetzt groß drüber aufregen, weil es auch einfach so sehr Alltag geworden ist, dass die Schiri-Leistungen schlecht sind, dass wir einfach dann in den Situationen Pech haben, dass wir auch als Mannschaft einfach meistens nicht so gut spielen. Oder halt, wenn wir mal gut spielen, dann auch an den Punkten dann einfach nicht konsequent vom Tor sind oder eben diese Situation nicht für uns gepfiffen bekommen. Und diese ganze Gemengelage erdrückt dann irgendwie so ein bisschen dieses, ja, haben wir alles schon mal besprochen, und unterdrückt dann einfach nochmal diese ganzen Gefühle, die du eigentlich in dir hast, aber nicht mehr rauslassen kannst, weil du einfach leer und müde wirst von dem Ganzen.
Ja, und wenn man sich das anguckt, gegen Karlsruhe war es in der Schlussphase, da hätten wir dann einen Dreier geholt, gegen Hannover wären wir dann 2-0 in Führung gewesen, ich glaube, in diesem Spiel wäre es dann vorbei gewesen. Und übrigens nicht drei Spiele hintereinander, da war noch Hertha dazwischen, das habe ich komplett ausgeblendet, diese 5-2-Niederlage. Aber Gott, gegen Paderborn war es ja. Und da ist ja auch Paderborn nochmal zurückgekommen. Ne? Wir waren jetzt 2-0 in Führung und das war dann auch der Ausgleich. Und dann hat Paderborn noch zwischenzeitlich das 3-2 gemacht und kurz vor Schluss Keke Top. Auch da, ne, hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Und zumindest mal die letzten beiden Spiele, da fehlen uns jetzt 4 Punkte und hätten wir diese 4 Punkte, dann sehe es in der Tabelle ganz anders aus. Ja. Und das sind nur die Aktionen aus den letzten 4 Spielen. Ne? Wenn wir jetzt noch die ganze Saison betrachten, kann mich nicht erinnern, dass wir so oft bevorteiligt worden sind. Und da waren schon dazwischen auch nochmal ein paar Spiele, wo wir auch Pech hatten mit dem Schiedsrichter. Das wird sich auch niemals mehr in der Saison ausgleichen. Das sagt man ja immer, ne? Über die gesamte Saison gleicht sich das aus. Niemals. Also wir haben so oft haben wir Schiri-Pech. Wir haben eigentlich so viel Pech für 3-4 Saisons. Also richtig krass. Aber ja, wie gesagt, lass uns das auch beenden hier an der Stelle, weil wir hätten das auch selber noch, mit unserer Leistung hätten wir das auch gewinnen können. Letztendlich, wir sind halt in dieser Scheißsituation, ne, wo wir auch mal Spielglück brauchen oder mal einen Schiedsrichter haben, der mal in Ordnung pfeift, ne, weil wir sind gerade einfach auch nicht so gut, dass wir Spiele deutlich gewinnen. Und da sind halt immer so Kleinigkeiten, die dann den Ausgang des Spiels halt beeinflussen. Das ist halt dann auch klar.
Eine kurze Frage vielleicht noch zu Hannover, bevor wir weitergehen.
Ja.
Was sagst du denn zu dem lang vermissten, aber immer mal wieder trotzdem gesehenen, aber nie auf dem Platz, Van der Sloot, den wir jetzt endlich mal bekommen haben? Saß er jetzt über fast ein halbes Jahr fast schon auf der Bank, aber hat nie seinen Einsatz bekommen. Heute war es soweit. Wir haben ihn nur ganz kurz gesehen. Hast du da schon einen kleinen Eindruck bekommen oder findest du noch zu früh, da jetzt was zu sagen?
Ich meine, der hat irgendwie 84. Minute wird er eingewechselt, genau, dann war auch eine ganz lange Verletzungspause, ne? Und dann hat der Schiri auch irgendwie auch noch eine Sache frühzeitig abgepfiffen, wo da so eine lange Verletzungspause gewesen ist. Einzige Sache, die ich tatsächlich, also ich fand, der war in der, nicht sehr auffällig in der Zeit. Einzige Sache, wo ich mich erinnern konnte, war ein Einwurf, den der gemacht hat, der nicht besonders weit gekommen ist. Da habe ich mich schon gefragt, was ist das für eine komische Einwurftechnik? Also war der Einwurf war ja, ich habe erst gedacht, wäre ein Eckball, also der war quasi vor der Seitenaus.
Ich weiß genau, welchen du meinst,
Genau. Und dann macht er da so einen Einwurf, der geht aber anstatt so hart nach vorne, geht er so voll hoch in die Luft, kommt aber auch nicht weit, sondern ganz komisch so. Ja, das war so die Situation, die ich noch im Kopf habe zu Van der Sloot. Ansonsten ist der mir gar nicht so aufgefallen. Hast du da mehr drauf geachtet? Ist der dir mehr in Erscheinung getreten?
Nee, also ich habe sogar auch, deswegen frage ich dich, ich habe auch so versucht, darauf zu achten im Spiel, so wo ist Van der Sloot ab und zu mal. Habe ihn dann da auch oben rechts ab und zu mal gesehen. Aber also mir ist jetzt keine Spielszene, außer die, die du jetzt gerade erwähnt hast, ist mir da jetzt auch nichts groß im Kopf geblieben. Also man hat ihn halt hier und da mal gesehen, aber jetzt nicht groß am Ball. Also man kann da jetzt einfach noch nicht so viel zu sagen, logischerweise bei 10 Minuten, die er gespielt hat. Hoffen wir mal, dass Gerards ihm vielleicht nochmal eine Chance gibt, falls es mit Zoppi noch nichts wird gegen Nürnberg, dass er dann vielleicht da nochmal reinkommt für Brunner in den letzten Minuten. Vielleicht auch mal länger als 10 Minuten, vielleicht mal 20, 30 Minuten. Und ich würde ihn echt gerne mal ein bisschen länger sehen, weil ich glaube, dass er vor allem am Ball eben seine Stärken hat, da dann vielleicht auch mal ein paar gute Flanken reinschlagen kann. Das hat er eben so einem Brunner ein bisschen voraus, glaube ich. Und deswegen würde ich es schon ganz gern mal sehen.
Wobei ich finde, Brunner hat es wieder gut gemacht. Also der hat sich stabilisiert,
finde ich. Ja, also defensiv auf jeden Fall.
Ja, also das ist wieder jetzt ja mehr so der alte Brunner. Der fast komplette Saison gesehen haben, sondern jetzt zwei Spiele mal in Folge. Ich fand heute sogar noch deutlich besser als letztes Spiel, weil im letzten Spiel hatte auch die Anfangsphase so ein bisschen Unsicherheiten drin. Jetzt war das echt eine routinierte Leistung, hat er seine Zweikämpfe gewonnen und auch saubere Pässe dann gespielt.
Krass ist, ist seitdem wir nach diesem einen Spiel, wo Brunner wirklich eine komplette Totalkatastrophe war und eine 6 von uns bekommen hat, wir gesagt haben, wir sind fertig mit Brunner, wir wollen ihn nicht mehr sehen, ist uns alles egal. Der wird in keiner Ausstellung mehr von uns drin sein. Seitdem spielt er auf einmal komplett gut. Also ich glaube, der hat den Podcast geguckt und gesagt, nee, komm, ich zeig's euch. Ich kann doch Fußball spielen.
Aber nee, also gerne so eine Leistung
gerne weiter,
zeigen. Gerne, wir sind doch die Ersten, die dann sagen, weiter so. Und,
100%.
Werden dann wieder Brunner-Fanboys, weil ich habe ja am Anfang der Saison war ich ja total der Brunner-Fan. Ich habe ja gesagt, der wird der beste Mann von uns. Rechte Seite ist auf jeden Fall die beste Position, die wir haben und die Position, wo wir keine Probleme haben. Und das ist ja dann leider ganz anders gekommen, aber wenn er jetzt zumindest mal im Saisonendsport so seine Normalform erreicht, um uns dann da zu sichern, dann hätte das doch noch einen guten Ausklang zum Abschluss der Saison. Und der muss ja auch ein bisschen auf sich aufmerksam machen, weil sein Vertrag läuft ja auch aus. Und von daher, der muss, glaube ich, da auch ein bisschen Werbung für sich machen, weil ich schätze, dass er eher keinen Vertrag mehr bei uns dann erhält. Okay, ansonsten Kabadai kam als erster Einwechselspieler rein. Ansonsten, ich fand Lassme echt sehr schwach, als er reingekommen ist, leider.
Ja.
Idrissi fand ich auch nicht so stark. Also.
Aber ich fand, man hat bei Idrissi zumindest gemerkt, dass er wollte. Also auch diese Situation, wo er dann zumindest nochmal, damit der Gegenspieler den Ball nicht behält, nochmal wirklich so gegrätscht hat und ihn ins Aus gegrätscht hat, lieber als dass die da jetzt da nochmal einen Konter einleiten können. Ich fand schon, du hast bei ihm gemerkt, er will auf jeden Fall. Aber
in den 10 Minuten hat es mir jetzt auch.
Aber es hat mir jetzt einfach nicht so gut gefallen. Ja, 100%. Also da hat einfach die Durchschlagskraft gefehlt bei beiden.
Ich fand generell, also diesen Dreierwechsel, der war super schlecht für uns, weil danach waren wir komplett wie so in den Stecker gezogen. Danach ging nichts mehr bei uns. Ich glaube, das waren auch ein Spieler zu viel oder ich hätte vielleicht ein, zwei Spieler früher ausgewechselt. So, ich habe auch nicht verstanden, wieso der so lange gewartet hat, quasi bis zur 84. Minute, weil Uldra Ogo, das war ja kein geplanter Wechsel, ne? Der war ja verletzt und oder
Schlapp,
konnte einfach nicht mehr, ja. Und dann kam Kabadei für ihn rein. Da hättest du direkt quasi gleichzeitig noch jemanden bringen können aus dieser Dreierreihe, ne? Hättest du sagen können, okay. Und ich habe auch nicht verstanden, warum Terodde durchgespielt hat. Ich fand nämlich, Keke Top war deutlich besser im Spiel als Terodde. Auch wenn bei ihm vielleicht hier und da mal der Pass nicht angekommen ist, hat er dann trotzdem ein bisschen mehr gezeigt, finde ich.
Ja gut, aber bei Keke Top zieht sich das ja durch die ganze Saison, dass er eigentlich nie durchspielt. Also ich glaube, der hat noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht bisher, weil er halt einfach irgendwann immer dieser Punkt kommt, wo Gerards ihn dann doch wieder rausnimmt oder er bringt ihn halt generell erst von der Bank. Ja, im Endeffekt ist es seine Entscheidung, wie er jetzt mit den jungen Talenten umgeht. Ich kann es auch nicht so ganz verstehen, warum der dann nicht einfach mal durchspielen gelassen wird. Aber im Endeffekt, ich finde es okay. Also Terodde ist halt einfach eigentlich ein Big-Game-Player gewesen, der uns auch wirklich dann gegen Sandhausen und gegen Pauli da dann nochmal zurückgeholt hatte in der Aufstiegssaison. Und deswegen kann ich verstehen, dass man da noch so ein bisschen die Hoffnung hat, okay, Terodde ist bekannt dafür, in wichtigen Momenten doch nochmal ein Tor zu machen. Deswegen verstehe ich, dass er drauf bleibt, ist auch der Kapitän. Aber vom Spielerischen gebe ich dir recht, ich fand Keke Top auch nochmal einen Ticken stärker. Vor allem so im Bälleabschirm ist er einfach für sein junges Alter wirklich sehr, sehr stark. Und das hat uns dann auch ein bisschen gefehlt vorne, definitiv.
Und was ich finde, ist, dass der Drexler auf der Bank geblieben ist. Fand ich auch ein bisschen nicht nachvollziehbar, weil ich hätte ihn eigentlich als ersten Wechsel gesehen, anstatt Kabadei für Uldra Ogo hätte ich ihn gesehen, wobei Kabadei das schon okay gemacht hat, hat ja auch eine super Chance gehabt. Aber spätestens, wo dann der Ovean gegen Idrissi getauscht worden ist, hätte ich eigentlich den Drexler gebracht. Oder du hast ja auch gesagt, Karaman war auch nicht so glücklos, hättest du auch bringen können für einen Karaman auf der 10. Ne? Also da, dass der Drexler da wieder keine Einsatzminute gesehen hat, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Also irgendwas muss zwischen den beiden sein, weil Drexler, wenn er dann mal spielt, hat er eigentlich echt immer gezeigt, der kann was am Ball, der ist auch ein Teamplayer, der ist einer, der den Jungs nochmal ein bisschen Feuer unterm Arsch macht und zeigt, Jungs, komm, ab nach vorne, wir machen jetzt noch ein Tor, aber ich kann es mir auch nicht erklären, wie es sein kann, dass du mit dem den Vertrag verlängerst und auf einmal spielt er gar keine Rolle unter Gerards und hat jetzt seitdem, weiß nicht, wie viele Minuten gespielt, 50, wenn es hochkommt überhaupt, und das ist halt einfach, ja, irgendwas muss da passiert sein, kann ich mir wirklich nicht erklären.
Ja, und worüber wir auch auf jeden Fall sprechen sollten, ist nämlich Matriciani, der es nicht in den Kader geschafft hat. Und wir haben jetzt, er wurde ja als Rechtsverteidiger eingesetzt, aber könnte theoretisch auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Jetzt haben wir den Van der Sloot, der jetzt scheinbar vor ihm gesetzt ist, aber auch einen Ibrahima Cissé, der im Kader gestanden hat, wo auch ein Matriciani hätte stehen können. Ist schon, und er soll nicht verletzt gewesen sein, ist schon jetzt eine krasse Entscheidung, weil der Gerards hat ja sehr lange an ihn festgehalten, ne? Dann teilweise auch immer spielen lassen, immer eingewechselt. Also ich kann mich nicht erinnern, wann Matriciani das letzte Mal überhaupt keine Minute gesehen hat und das letzte Mal, wo er überhaupt nicht im Kader gestanden hat. Das müsste schon sehr, sehr lange her sein. Was sagst du dazu?
Ich glaube auch, dass es sogar eher Richtung vorherige Saisons geht, wenn man danach schaut, ob Wander das jetzt mal gar nicht im Kader war. Also der war wirklich eigentlich immer dabei. Und das finde ich auch insofern ein bisschen beeindruckend, weil Gerards ja ihn ja auch wirklich mehrfach in Schutz genommen hatte, wo dann auch gesagt wurde, Henning ist super fürs Team, der kämpft, fightet so viel, aber wird halt teilweise von den anderen im Stich gelassen. Also das hat er wirklich vor allem in den ersten Spielen immer sehr viel gesagt, wo Matriciani dann nicht so gut war, ihn da immer so ein bisschen in Schutz genommen. Und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, dass er jetzt wirklich überhaupt nicht mehr im Kader ist und diesen Hardcut geht von, okay, er hat noch gespielt, zu jetzt ist er gar nicht im Kader. Trotzdem muss ich sagen, es ist leistungsmäßig, ist es gerechtfertigt, weil Van der Sloot ist einfach unverbraucht. Der muss auch jetzt mal sein Spiel kriegen, nachdem er da die ganze Zeit auf der Bank gesessen hat, für gar nichts, für Wasser tragen oder so. Und ich finde auch ein CC ist nachvollziehbar, weil du halt einfach diesen klaren Innenverteidiger-Backup schon auf der Bank haben solltest, weil für mich ist Matriciani kein nomineller Innenverteidiger, für mich ist und bleibt er genau linker und rechter Verteidiger, kein Schiene, kein Innenverteidiger, du kannst ihn da mal reinpacken, wenn du wirklich Not am Mann hast, wenn er mal einen Kaminski zum Beispiel ausfällt und du keinen anderen Innenverteidiger hast, dann geht das. Aber ich finde, er sollte auf jeden Fall nicht eingeplant sein als, okay, das ist unsere erste Alternative, wenn da ein Spieler wegbricht, packen wir den in die Innenverteidigung und es läuft, weil das ist er halt leider einfach nicht. Er ist ein guter Backup für außen, wenn er in Form ist, ist er leider aktuell auch nicht, aber mehr ist er halt leider wirklich nicht, muss man ganz klar sagen.
Ja, gerade nochmal nachgecheckt, tatsächlich das zweite Mal in dieser Saison nicht im Kader gewesen, das letzte Mal gar nicht so lange her, das war gegen Pauli, da hatten wir extrem viel verändert und da war Kaminski und Bunner auf der Bank. Da hatte ja der Schallenberg dann noch als Innenverteidiger gespielt. Aber ansonsten immer im Kader gewesen und meistens auch eingesetzt. Also er hat ein paar wenige, 4 Spiele noch gehabt, wo er im Kader war und dann nicht eingesetzt worden ist. Von daher schon eine krasse Situation, da er ja fast immer eingesetzt worden ist. Was ich aber auch finde, dass das auch ja, vom Leistungsprinzip her durchaus gerechtfertigt ist, dass der da auch mal auf die Bank gesetzt wird. Eine Frage, was ist mit Tempelmann? Ist der auch verletzt oder was ist mit ihm
eigentlich? Ich habe nichts mitbekommen, dass er verletzt sein soll, also kann sein. Ich habe aber nichts drüber gelesen und von allen anderen haben wir eigentlich mitbekommen, wer jetzt warum nicht im Kader ist, mit Matriciani zum Beispiel. Also ich denke mal, das wird dann auch leistungsbezogen sein. Ich kann jetzt hier nochmal im Hintergrund ein bisschen nachgucken, aber falls es nicht so sein sollte, dass er verletzt ist, dann finde ich auch, es ist vollkommen gerechtfertigt, weil Tempelmann hat seit wirklich einem halben Jahr kein gutes Spiel mehr für Schalke gezeigt und ich finde, der hat auch keinen Kaderplatz dementsprechend verdient. Also tut mir wirklich leid. Also ich finde eigentlich, er hat das Talent dazu, wirklich ein wichtiger Spieler für uns zu sein. Das hat er ja auch gezeigt in den Pokalspielen, dann auch über einen Zeitraum von 5 Spielen war der wirklich einer der Spieler, wo wir gesagt haben, ey, nächste Saison, wir setzen auf Tempelmann auf jeden Fall im Mittelfeld und dann müssen wir dazu Spieler kaufen. Und irgendwie seitdem Seguin so ein bisschen in Form und in Fahrt, wollte ich sagen, gekommen ist, seitdem sehe ich nichts mehr bei Tempelmann, was mir irgendwie Hoffnung gibt, dass es mal besser wird. Leider, wirklich. Ist sehr schade.
Also ich weiß, dass er angeschlagen war oder der hatte auch eine kleinere Verletzung gehabt, aber war, glaube ich, auch schon 2-3 Wochen her und seitdem hat er eigentlich wieder mittrainiert. Wird sich zeigen. Es gibt aber auf jeden Fall Neuigkeiten, denn Uedraogo ging ja runter, soll wohl nicht so schlimm gewesen sein, also das wird wohl keine Verletzung gewesen sein, der soll wohl einfach nur platt gewesen sein. Und zu Schallenberg gibt es Neuigkeiten, denn er wird wahrscheinlich wieder eine Option gegen Nürnberg sein, also auch da gibt es im Mittelfeld wieder ein Zuwachs, da wird es spannend sein. Da können wir ja gleich, wenn es gegen Nürnberg in die Betrachtung geht, mal überlegen, ob wir ihn wieder in der Innenverteidigung auf der 6 oder auf keinen von beiden Positionen gerade sehen. Ich denke mal, er wird erstmal von der Bank starten und das wird aber trotzdem interessant sein. Tobias Mohr, was ist mit dem? Auch lange raus gewesen, ne?
Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es auch da gerechtfertigt. Also ich habe mich auch jedes Mal aufgeregt, wenn Gerard dann Tobi Mohr mal eingewechselt hat, weil da einfach nichts kam. Also es war einfach ein verschwendeter Wechsel, eine verschwendete Position, die du dann einfach quasi fast schon unbesetzt hattest. Weil halt einfach Tobi Mohr seit dieser Fürth-Aktion, glaube ich, auch nochmal mehr das Selbstbewusstsein verloren hat. Also seitdem da der Controller bei ihm ausgegangen ist mitten im Spiel, geht nichts mehr bei ihm leider. Und das ist schade, weil ich habe ihn ja vor der Saison auch eigentlich schon immer kritisiert und gesagt, der gefällt mir überhaupt nicht leider auf Schalke. Hat dann aber wirklich eigentlich eine Phase gehabt, wo der echt okay war. Der hat wirklich einen soliden Part gespielt, aber jetzt mittlerweile zieht sich das ja auch schon so ein bisschen durch bei ihm, dass er nicht mehr so wirklich im Team dabei ist, nicht mehr so wirklich die Einsätze sieht und wenn er dann spielt, auch wirklich nicht überzeugend spielt. Und deswegen ist es dann auch leider irgendwo gerechtfertigt, genauso wie bei Tempelmann.
Ja, 5 Spiele bis zuletzt nicht gespielt, davon 4 nicht im Kader gewesen. Also auch für Mohr wird es langsam echt eng mit einem Kaderplatz überhaupt. Latzer war, glaube ich, angeschlagen, ne?
Ich sehe auch gerade, Tempelmann und Latzer waren angeschlagen, haben es noch nicht ins Aufgebot geschafft.
Okay.
Weiterhin verletzt, Greimel, Soppi, Scheinberg, Castell. Das heißt, Mohr ist leistungsmäßig dann wahrscheinlich nicht dabei gewesen.
Mohr und Matriciani dann leistungsmäßig nicht dabei. Schallenberg wird wahrscheinlich nächste Woche wieder dazustoßen. Latzer und Tempelmann können dazustoßen. Topi dauert, glaube ich, länger. Und Castell ist ja mehr U23. Ne? Gerade bei uns im Sturm haben wir ja da nicht mehr die Schwierigkeiten. Ja. gerade auch jetzt mit Keke Top, der als junger Spieler da immer mehr Akzente setzt. Okay, dann lass uns zur Tabellensituation kommen, denn da ist ja jetzt einiges passiert, sehr, sehr spannend. Sieht gar nicht auf den ersten Blick so schlecht aus, weil wir haben Platz gut gemacht. Ich fange mal an mit Elversberg. Elversberg, 36 Punkte, sind zwei Plätze vor uns. Die sind gar nicht mehr in Schlagdistanz, weil selbst wenn wir gewinnen, sind wir einen Punkt hinter Elversberg. Die haben sich jetzt quasi oder fast gerettet. So, dann haben wir Magdeburg und die sind punktgleich wie wir mit 32 Punkten auf Platz 12 und mit der besseren Tordifferenz von minus 6. Wir sind auch bei 32 Punkten auf Platz 13 mit minus 12. So, dann haben wir einen Platz gut gemacht zu Wien nach diesem Spieltag, die jetzt bei 31 Punkten und minus 7 Tordifferenz stehen. Auch mit 31 Punkten leider gewonnen Hansa Rostock an diesem Spieltag. Die bei 31 Punkten sind mit minus 17 und dahinter auf dem Relegationsplatz Eintracht Braunschweig mit 30 Punkten. Minus 11 Tordifferenz und dann Lautern mit minus 12 Tordifferenz mit 29 Punkten. Und Osnabrück hat gewonnen, ganz überraschend, und kommt auch so ein bisschen näher. Die sind zwar immer noch recht abgeschlagen, aber könnten da nochmal rein rechnerisch angreifen, weil, sind wir mal ehrlich, die holen jetzt einen Dreier, die beiden Mannschaften von unten verlieren und dann holen die nochmal einen Dreier, dann sind die punktgleich mit dem Relegationsplatz. Also das geht auch, ist auch noch voll möglich, denn die haben 24 Punkte und mit minus 26 Tordifferenz. Also sehr, sehr spannend das Ganze. Rein theoretisch, wenn wir verlieren und alle Mannschaften hinter uns gewinnen, würden wir nach dem Spieltag auf einem direkten Abstiegsplatz auf Platz 17 liegen und hätten die Kacke total am Dampfen.
Ja, das muss man leider wirklich sagen. Bei Osnabrück finde ich auch ganz interessant. Also jetzt die letzten 10 Spiele haben die 5 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Also das ist auch echt, also für eine Mannschaft, die abgeschlagen letzter war, es ist wirklich beeindruckend, wie die nochmal zurückkommen. Die haben jetzt gegen Fürth gewonnen, logischerweise jetzt an dem Spieltag, davor gegen Wiesbaden gewonnen, das Duell, was sie gewinnen mussten, um mal irgendwie vielleicht eine Mini-Hoffnung auszulösen, haben davor dann 2 Spiele leider verloren, gegen Düsseldorf 4-0, sehr hartes Spiel, gegen Lautern 3-2, aber davor gegen Hamburg und gegen Hannover gewonnen, also das ist halt wirklich, die kämpfen nochmal richtig und haben nochmal diese kleine Hoffnung gewittert. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie wirklich für uns nochmal gefährlich werden könnten, weil wir einfach schon 32 Punkte haben, wir haben 8 Punkte Abstand, haben auch die bessere Tordifferenz. Ich glaube aber, dass wenn wirklich jetzt die anderen Mannschaften vielleicht aus irgendeinem Grund alle jetzt nochmal total schlecht sein sollten im Abstiegskampf, was eigentlich nicht wirklich wahrscheinlich ist, aber wenn das passieren sollte, vielleicht kommt Osnabrück da nochmal ran, also wenn die jetzt vielleicht mal auf 33 Punkte schalten würden, kann es ja vielleicht doch noch reichen, wenn jetzt Braunschweig und Hansa Rostock aus irgendeinem Grund doch nochmal schlechte Phasen haben sollten. So viele Spiele sind es nicht mehr. Dann kann da schon nochmal was gehen für Osnabrück. Ich glaube aber trotzdem auch, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist und dass da nichts mehr gehen wird. Aber sie sind zumindest wieder irgendwie so ein bisschen mit drin im Abstiegskampf, womit man ja auch nicht mehr gerechnet hatte.
Was man bei Osnabrück auch nicht vergessen darf, die spielen jetzt zwar als nächstes gegen Kiel, haben dann aber Braunschweig, Magdeburg und uns, also drei Mannschaften unten drinne, wo die quasi dreimal ein 6-Punkte-Spiel haben und zu jedem 3 Punkte auch nochmal gut machen können. Ja. Beziehungsweise eigentlich
und die 6 auch von Punkten, ne, abhalten können selber.
Ja, ja, total. Ja. Und ja, gegen uns haben die ein Heimspiel, gegen Braunschweig haben die auch ein Heimspiel. So, das ist, da ist voll was möglich für die. Wenn die jetzt gegen Kiel nicht verlieren sollten, diese Serie aufrechterhalten, gehen die gegen Braunschweig rein, können das möglicherweise zu Hause gewinnen und dann haben die auf einmal Magdeburg und Schalke in den letzten, in den nächsten 2 Spielen. Ja, da ist eine Menge möglich und wie gesagt, mit 2 Siege, wenn die anderen verlieren, dann sind die auch wieder in Schlagdistanz. Mhm. Von daher würde ich die gar nicht mal so unterschätzen, weil wie du gesagt hast, sie haben schon einen guten Schnitt aus den letzten 10 Spielen, ja, und wenn die das aufrechterhalten können, ist das schon voll was möglich. Also unterschätzen würde ich das wirklich nicht. Und Die habe ich schon vor ein paar Spieltagen, bevor die diese 10 Spiele jetzt hatten, habe ich die schon nicht mehr in Schlagdistanz gesehen, aber die sind irgendwie zurückgekommen und das ist häufig so trügerisch, wenn so eine Mannschaft, wenn du die schon nicht mehr auf der Rechnung hast und in den letzten Spieltagen kommt die auf einmal mit einem Lauf, da sind schon die ein oder anderen Mannschaften dann, die auch gedanklich gar nicht mehr im Abstiegskampf gewesen sind, sind dann auf einmal unten reingerutscht. Bestes Beispiel, wie in Wiesbaden jetzt eine total schlechte Rückrunde spielen.
Ja.
Und auf einmal sind wir vor Wien Wiesbaden. Ne? Überleg mal, wie die zur Rückrunde noch standen. Da waren die ja deutlich vor uns und mittlerweile haben wir die überholt. Und die sieht so aus, als ob die gerade von den ganzen Mannschaften da unten aufgefressen werden.
Ja, Wiesbaden ist Rückrundentabellenletzter. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, dass wir jetzt vor denen stehen. Weil das eben für uns bedeutet, dass wenn es dabei bleibt, dass wir in Wiesbaden diese schlechte Rückrunde spielen und wir zumindest irgendwie unsere Heimspiele gewinnen, außer jetzt vielleicht mal wieder ein gutes Gesicht zeigen, vielleicht dann nochmal einen Punkt mitnehmen, vielleicht sogar 3-4 Punkte mitnehmen, dann heißt das für uns, wir haben es auf jeden Fall in der eigenen Hand, da vor Wiesbaden stehen zu bleiben. Und dann hast du auf jeden Fall zumindest schon mal relativ sicher den Relegationsplatz, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Osnabrück nochmal 8 Punkte auf uns aufholt und wir in diesem Zeitraum dann auch generell gar keine Spiele mehr gewinnen, weil wir einfach auch noch Heimspiele haben. Ich denke schon, dass wir da noch punkten werden und dementsprechend ist das für uns eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation, was zumindest angeht, höher zu landen als ein direkter Abstiegsplatz am Ende. Relegationsplatz ist natürlich wieder eine andere Sache, weil ich finde wirklich, Hansa Rostock, Braunschweig, Lautern, ich finde es alles drei sehr, sehr eklig. Magdeburg kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Ja, voll,
ich weiß
voll.
Wirklich nicht, wer da landen soll am Ende auf dem Relegationsplatz. Es ist so schwierig. Jetzt auch mit Hansa Rostock, wo ich eigentlich immer so eine Hoffnung hatte, okay, die haben jetzt vielleicht wirklich mal die Scheiße am Dampfen. Nein, auf einmal gewinnen die das Spiel. Braunschweig sowieso schon die ganzen letzten 20 Spiele über auf einmal in so einem Formhoch. Ich weiß nicht, was bei denen auf einmal los ist. Es ist wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer auf dem Relegationsplatz landen soll. Wiesbaden wird, glaube ich, ja, wirklich der zweite Abstiegskandidat werden. Ist für mich aktuell am wahrscheinlichsten, aber ich weiß nicht, wer der Relegationsplatz wird. Keine Ahnung.
Und Rostock noch mit dem direkten Duell gegen uns. Vorletzter Spieltag, unser letztes Heimspiel. Und wir wissen ja, wie das letzte Heimspiel gegen Rostock ausgegangen ist. Kann ich mich nämlich gut erinnern, weil ich da im Stadion war und danach der Gramozis entlassen worden ist. Ja. Das war echt ein schreckliches Spiel. Und ja, das wird auch noch auf uns warten so. Und ja, das kann alles in die Hose gehen. Dennoch, also ich bleib optimistisch. Ich glaube, Spieltag hätte besser laufen können. Hätten wir das Spiel tatsächlich gewonnen, glaube ich, wäre das ein Riesenschritt gewesen. Da hätten wir auch noch Magdeburg überholt, hätten wir 34 Punkte. Wenn du dann gegen Nürnberg punktest, vielleicht sogar gewinnst zu Hause, dann bist du sehr, sehr komfortabel. Wenn du dann noch Spielglück hast bei den anderen Partien, dass die da unten nicht siegen oder viele unentschiedene Niederlagen dabei sind, dann sieht es umso besser aus, weil es werden ja auch immer weniger Spiele. Das ist auch gerade gut, dass wir derzeit nicht auf dem Abstiegsplatz sind, weil es immer weniger Spiele werden und zum Beispiel so eine Mannschaft wie Wien Wiesbaden, wie du auch gesagt hast, letzter in der Rückrundentabelle, generell ein schlechter Punkteschnitt erwartbar. Dass die mehr Punkte holen als wir, ist auch erstmal unrealistisch oder nicht so wahrscheinlich. Von daher ist es schon eine komfortable Situation, aber die hätte deutlich besser werden können. Und Relegationsplatz, ja, rein theoretisch, kann aber tatsächlich sein, dass Wien auf einmal eine Serie startet und dann...
Es kann alles passieren, es ist wirklich ja.
Und dann sind wir, sagen wir mal, die gewinnen jetzt nächsten Spieltag und dann sind wir und alle gewinnen und dann sind wir 17. Und dann reden wir hier nächste Woche im Podcast und sagen, ja, ich rede jetzt von einer komfortablen Situation und dann sind wir einfach auf dem Abstiegsplatz.
Ja.
Also das ist der komfortable ist das falsche Wort. Komfortabel ist das falsche Wort, aber ja, ich sag mal, wir sind von den Abstiegsaspiranten, stehen wir noch am besten da. Vielleicht ist das eine gute Beschreibung der Situation. Ja, die nächsten Wochen, da werden wir mehr wissen, werden wir weiter schauen, wie sich das Ganze zuspitzt. Und zum nächsten Gegner kommen wir gleich. Ich hätte aber hier noch ein paar Themen. Also Verletzungen sind wir, glaube ich, haben wir durchgenommen.
Ja.
Was ich interessant fand in der U23, dass der Baumgartl scheinbar da keinen Einsatz bekommen hat. Das ist auch krass so, ne? Weil er hat da scheinbar mittrainiert, aber ich weiß jetzt nicht, ob es abgesprochen worden ist, dass er nicht spielt oder dass man gesagt hat, der soll geschont werden, damit man ihn im Sommer verkaufen kann, dass er sich da nicht verletzt, oder ob das wirklich leistungstechnisch, dass er sich da in der Regionalligamannschaft nicht durchsetzt, aber fand ich schon krass.
Also es ist auch irgendwie bezeichnend, dass Baumgartl da dann auch nicht eingesetzt wird. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es da jetzt eine Absprache gab, dass er gar nicht spielen soll, weil damit schwächst du deine Verhandlungsposition dann nochmal mehr. Also dann wird er erst recht vom Verein hingegangen und gesagt, ja gut, Timo Baumgartl spielt bei euch nicht mal in der zweiten Mannschaft eine Rolle, löst mit dem den Vertrag auf und dann nehmen wir den von mir aus, aber also auf gar keinen Fall zahlen wir hier eine Ablöse, geschweige denn, dass wir den jetzt hier irgendwie einfach so holen, sondern da würde dann natürlich Timo Baumgartl hingehen zum Verein und sagen, ja gut, ihr setzt mich ja nirgendwo ein, ich sitze euch hier nur auf der Tasche, lasst doch den Vertrag auflösen, ich nehme mal die Hälfte von dem Geld mit und dann ist gut. Also was das angeht, ist es, glaube ich, taktisch gar nicht so schlau, weil einfach das Interesse an ihm jetzt nicht riesig sein wird nach der Saison, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt wirklich schon vorher besprochen wurde, dass er nicht spielt. Weil, so wie ich das vorher rausgehört habe, bei dem Pimpel auch, ja, Timo ist super integriert und der wird uns auch noch helfen und so weiter. Also solche Zitate habe ich, meine ich, auf Twitter gelesen. Und jetzt kam halt von ihm aber auch so ein Statement vom Pimpel, dass da anscheinend dann doch irgendwie nicht so ganz mit den Leistungen zufrieden gewesen sein soll. Also ich glaube, krass, es wird, ne? Ja, ich glaube, es wird damit irgendwie zusammenhängen. Aber so tief bin ich da auch nicht drin, dass ich das jetzt wirklich beurteilen kann. Ich glaube, da gibt's Leute, die da sich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, was für einen schnellen Tiefpunkt Timo Baumgartl bei uns erreicht hat in nicht mal einem kompletten Jahr.
Ja, voll. Was ich auch so krass finde, ist, ich habe auch auf Twitter gelesen von Angeboten in der Winterpause, wo wir abgelehnt haben für einen Baumgartl.
Weil wir auf ihn setzen, ja.
Ja, weil wir auf ihn setzen. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir hätten da noch Geld kriegen können wahrscheinlich für ihn, ja. Oder zumindest mal ihn verleihen können mit Gehaltseinsparungen und hätten einen anderen Spieler leihen können, der uns nochmal im Abstiegskampf helfen könnte. Auch auf Cissé wurde scheinbar noch gesetzt. Hättest du einen Cissé und einen Baumgartl da abgegeben im Winter und hättest da 2-3 neue Innenverteidiger geholt oder von mir aus auch nur einen, der richtig einschlägt, dann hättest du auch dieses Experiment mit Schallenberg oder Mörken in der Innenverteidigung gar nicht gehen müssen. Hättest dann Kaminski von mir aus und Matriciani als Backup irgendwo rumlaufen und hättest dann neben Kalasch mal einen vernünftigen Verteidiger aufstellen können. Ich bin mir sehr sicher, ich gucke häufig Alemannia Aachen-Spiele, ich komme ja auch aus Aachen, ist gerade ein riesen Hype drum, da spielt Hahnratz, ein Spieler von uns damals aus der Jugend. Selbst er würde bessere Leistungen bringen als ein Baumgartl oder wahrscheinlich, Cissé weiß man ja nicht, weil er halt nie spielt, aber zumindest mal auch von der Leistungsbereitschaft würde der ganz anders uns gut tun. Und das ist ja auch bezeichnend, dass gerade in der Regionalligamannschaft, dass der Baumgartl da scheinbar auch kein Land sieht, ne? Und
ja.
Da hättest du wirklich in der zweiten, in der Regionalliga oder in der dritten Liga mal gucken können. Die Spieler haben meistens nur 2 Jahresverträge, wenn überhaupt. Häufig haben die nur einen Jahresvertrag oder die wechseln teilweise ablösefrei. Da werden selten Ablösesummen bezahlt und da kriegst du die Spieler für eine sehr, sehr günstige Ablösesumme häufig aus dem Vertrag raus und da hättest du dir 1, 2, 3 Spieler holen können und davon wäre wahrscheinlich einer eingeschlagen und zumindest so, dass man da einen vernünftigen Verteidiger für die zweite Liga hat, nicht für einen Abstiegskampf, ne? Ob du damit aufsteigst und so, das glaube ich auch nicht, aber ist ja gar nicht unser Ziel. Und das Spiel wäre es im Winter gewesen, einfach einen Innenverteidiger holen mit einer soliden Geschwindigkeit, mit einer guten Zweikampfstärke, der gerade voll im Saft ist. Ich glaube auch, so ein Spieler aus einer Regionalliga, dritten Liga, hätte uns deutlich eher gestanden als irgend so einer von der Bank, von der Bundesliga oder aus Italien oder so wie der Supi, sondern jemand, der seine Spiele gemacht hat in der Saison. Und Hahnratz wäre da so ein Beispiel gewesen, aber hätte, wenn und aber, das ist ja alles schon Vergangenheit. Finde das nur krass, dass der Baumgartl da scheinbar in der U23 auch kein Land sieht.
Dazu auch nochmal kurz bei Baumgartl. Gerne. Ich habe jetzt auch nochmal ein Zitat von Pimpel, um jetzt hier nichts Falsches zu sagen. Er hat gesagt, er trainiert ganz normal mit. Das muss man dann mal schauen. Das sieht man dann in den nächsten Wochen, ob er da mal spielt oder nicht. Also das klingt für mich so wirklich, also ich lese daraus, ja, also Baumgartl hat halt mittrainiert, hat mir halt nicht so gut gefallen. Mal gucken, ob er dann mal spielt, weil ansonsten sagst du sowas ja nicht. Das ist ja ganz klar eigentlich in dem Zitat, dass du das rauslesen kannst. Und finde ich auch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und nochmal zu dem Cissé-Ding, was du gerade auch angesprochen hast. Das finde ich nochmal krasser, also jetzt als mit Baumgartl. Weil bei Baumgartl kannst du von mir aus noch sagen, okay, vielleicht einfach unglücklich gewesen hier und wir versuchen es nochmal mit ihm. Meinetwegen, haben wir ja auch versucht. Aber bei Cissé wurde das sogar kommuniziert. Da wurde ja kommuniziert, okay, Wilmots hat mit Cissé nochmal gesprochen, man will es nochmal versuchen. Seitdem kein einziges Spiel. Bei Baumgartl wurde gar nichts kommuniziert, da wurde nicht gesagt, okay, wir wollen es nochmal versuchen, sondern das wurde einfach so intern entschieden. Und dann hat man aber auch wirklich nochmal mit ihm ein paar Spiele probiert. Mit Cissé kam gar nichts mehr. Das finde ich wirklich krass, dass du da sagst, okay, Cissé passt sich jetzt dem an, zeigt seine neue Einstellung, wir setzen drauf, dass wir nochmal mit ihm Spiele versuchen. Ist nicht passiert. Das finde ich wirklich heftig.
Ja, zumal der ja auch eigentlich nur in die Mannschaft gerutscht ist, weil der Schallenberg ausgefallen ist, ne?
Ja.
Der war ja jetzt zweimal im Kader, ne? Davor war Schallenberg, ansonsten wäre der wahrscheinlich auch nicht im Kader gewesen. Und das ist auch so dieser typische Kaparos oder auch Van der Sloot zuletzt gewesen, der da im Kader steht, aber nie eingewechselt wird. Oder auch ein Drexler im Mittelfeld, ne? Ich habe immer das Gefühl, wenn du dieses Aufstellungsblatt siehst, dann hast du da 2, 3, 4 Namen, wo du von vornherein weißt, okay, die werden eh nicht kommen. So.
Ja, ja, wirklich.
Und das ist halt, ich sehe jetzt auch dieser Spieler quasi mit dabei.
Ganz naja. Eigentlich wirklich, du siehst die Startaufstellung und du weißt schon, okay, die Wechsel werden dann kommen. So, das ist wirklich, also ja. für den gegnerischen Trainer, das ist eine super Ausgangssituation. Der weiß, okay, ja gut, irgendwann kommt dann da der, also heute nicht, aber irgendwann kommt dann da der Chuli noch rein, der macht dann da sein Ding, kriegt kein Dribbling hin, versucht defensiv irgendwas, kriegt aber da auch nichts hin. Ja gut, dann kommt irgendwann der Tobi Mohr, der macht auch nichts, dann kommt der Idrissi, der macht auch nichts. Also eigentlich war es wirklich, bis vor ein paar Spielen war es immer abzusehen, okay, die Spieler kommen rein und es passiert nichts. Und ja, also ich finde, zumindest ein bisschen hat Gerard sich, was die Wechsel angeht, verbessert, auch wenn halt leider trotzdem einige Spieler, von denen du dir mal einen Einsatz wünschen würdest, trotzdem keinen bekommen. Wie du gerade gesagt hast, Cissé, Kaparos, immerhin, Fortschritte macht er, Van der Sloot hat einen Einsatz bekommen, Cholinov ist jetzt mal nicht reingekommen nach seinen leider wirklich schlechten Leistungen, obwohl ich eigentlich wirklich ein riesen Cholinov-Fan bin. In der Saison hat er bis auf in seinem Debüt keine guten Leistungen zeigen können, deswegen ist es auch folgerichtig, dass er mal eine Spielpause bekommt, vielleicht auch 2 Spiele, mal gucken, wo er dann eben gar keinen Einsatz sieht.
Ja, vielleicht, um das mal so ein bisschen positiv zu sehen bei Cholinov, vielleicht haben wir dann eine gute Verhandlungsposition im Sommer, dass man vielleicht den entweder ablösefrei irgendwie kriegt, dass dann vielleicht Burnley sagt, okay, hat wirklich keinen Sinn, wenn er in der zweiten Liga nicht mal richtig im Kader ist. Und dann hast du den halbwegs aufgebaut, plus dann kommt eine Sommervorbereitung. Vielleicht findet er dann nochmal zurück zur alten Stärke. Oder du kriegst nochmal eine neue Leihe hin. Ansonsten, ja, schwierig. Also wäre das nicht Chulinov, ich bin ganz ehrlich, wäre das jetzt nicht Chulinov, und der wird jetzt, wir hätten den ausgeliehen im Winter, würde ich sagen, gib den wieder ab, so. Er hat ja dieses eine Tor gemacht und hat 1, 2 Aktionen noch gehabt, die waren ganz okay. Aber sonst ist halt wirklich nichts.
Muss man leider wirklich so sagen, also bin ich voll bei dir. Das wird auch einiges an Chulinov-Bonus sein, den wir hiermit einfließen lassen, dass wir noch so human mit ihm umgehen. Also wenn da halt nicht Chulinov draufstehen würde, sondern Müller, keine Ahnung, irgendein Müller, dann würden wir sagen, ey, was willst du mit dem? Der kriegt doch nichts hin. Der hat da einmal sein Tor gemacht im Debüt und seitdem macht er gar nichts mehr. Bitte geh einfach so. Dann wäre das wirklich so dieser einer dieser Spieler, von denen du dich jetzt schon satt gesehen hast und dir denkst, hau ab. Wie so ein Baumgartl, wie ein Moa jetzt leider mittlerweile auch. Also da gibt es ja wirklich diese ganzen Spieler, auf die du einfach keine Lust mehr hast, deren Gesichter zu sehen. Aber Chulinov verbindet man noch so sehr mit positiven Gefühlen, dass man ihn jetzt noch nicht so komplett abschreiben möchte.
Das war doch auch bei diesem Findheim damals so gewesen. Der hat auch genau. Im ersten Spiel so richtig krass gespielt. Ich mache mir den gerade auf. Ein Tor, eine Vorlage.
War beides im ersten Spiel.
Ja, da hat er auch gedacht. Dann hat er, glaube ich, schon ein Testspiel gehabt, wo der richtig stark war. Da hast du direkt gedacht, boah, der wird richtig gut. Dann war der aber direkt mit einer Verletzung quasi die halbe Runde draußen, hat dann auch gegen Ende nichts mehr gezeigt. Und dann waren wir auch, glaube ich, froh, dass er dann, dass wir den dann nicht verpflichten mussten. Ja, dann lass zum letzten Thema kommen. Dann haben wir die Stunde auch wieder durch. Gegen Nürnberg, nächstes Spiel. Genau, Nürnberg kommt mit einer 4-0-Niederlage gegen Kiel. Das ist gut. Gleichzeitig ein Heimspiel für uns, das ist auch gut. Ja, wie würden wir aufstellen? Was haben wir auch gegen Nürnberg zu erwarten? Also ich glaube, Usun ist so eine Sache, wo man drauf gucken muss. Das ist halt deren Ultra-Ogo, nur dass der schon keine Verletzung hat und ein paar Schritte quasi weiter ist. 15 Saisontore hat er gemacht, dann auch noch 6 Vorlagen. 6 Vorlagen nicht, aber 15 Tore, eine Vorlage, also 16 Scorer insgesamt, ist schon heftig in der zweiten Liga. Flo Flick, alter Bekannte, spielt da. Und ansonsten Igola auch, kennt man auch noch. Geis kennt man noch von Schalke. Ja, ansonsten glaube ich schon, eine Mannschaft, die solide ist. Sind bei Nürnberg auch immer richtig gute Spiele mit dabei, dann wieder etwas schlechter so. Und häufig tun die uns was Gutes irgendwie, ne? So,
ja.
Auch in der letzten Zweitligasaison, letzter Spieltag, wo Salazar da dieses Tor gemacht hat, jetzt auch, Hinspiel war ganz gut. Ich glaube, da können wir was holen, oder?
Ich finde auch. Also gegen Nürnberg habe ich irgendwie auch immer, das ist so, Nürnberg-Hannover habe ich eigentlich grundlegend immer ein ganz gutes Gefühl. Jetzt vor dem Spiel tatsächlich mal nicht, weil auswärts und Hannover einfach wirklich deutlich besser ist. Aber eigentlich, vom Gefühl her, haben wir wirklich so gegen Hannover und Nürnberg immer diese Spiele, auch egal wo wer in der Tabelle gerade steht, wir sind eigentlich immer gut gegen die. Und dafür halt so ein bisschen umgedreht, gegen HSV sind wir eigentlich immer scheiße. Also wirklich, jedes Mal, wenn wir gegen Hamburg spielen, ich habe das Gefühl, wir haben noch kein gutes Spiel gegen Hamburg gemacht. So, und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Krasse, dass wir da dann immer gar kein Land sehen, auch gegen Bayern ja noch nie irgendwie ein Land gesehen, aber gegen Hannover und Nürnberg sind wir komischerweise immer gut. Ich hoffe auch, dass wir da jetzt unser Heimgesicht nochmal ein bisschen mehr zeigen können, dass wir wirklich auch vorne wieder ein bisschen besser spielen, weil wir das in den letzten Spielen jetzt schon wieder eher nicht gesehen haben, was wirklich ärgerlich ist, weil wir immer, wenn wir defensiv mal ganz gut spielen, spielen wir komischerweise immer 0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-1, also wirklich ein bisschen schade, dass da dann mal so ein bisschen das Quäntchen Glück für das eine Tor mehr fehlt, dass wir da dann die Unentschieden so ein bisschen in den Sieg ummünzen können. Aber hoffen wir mal das Beste. Ich glaube, wir können mal eine Aufstellung bauen. Ich glaube, Müller ist wieder selbsterklärend im Tor, oder?
Ja, safe.
Dann Brunner kann man, denke ich, auch bei bleiben. Soppy wird noch nicht fit sein. Brunner hat ordentlich gespielt. Ich glaube, selbst wenn Soppy fit wäre, würde er erstmal von der Bank kommen. Und Brunner hat es auch ordentlich genug gemacht, dass man da sich keine Kopfschmerzen machen muss. Genau. Kalasch ist, denke ich, auch gesetzt. Da ist jetzt aber die entspannende Frage. Kaminski, hast du ja vor allem auch noch mal mehr gelobt. Ich fand ihn auch ordentlich. Würdest du den jetzt überhaupt wechseln, wenn Schallenberg da wäre? Oder würdest du sagen, der spielt?
Ja, da ich glaube, dass Schallenberg noch nicht Saft haben wird für 90 Minuten und eher, ich sag mal, einen Kaderplatz kriegen wird nach der Verletzung, würde ich sagen, dass Kaminski noch mal starten sollte. Ich würde auch ehrlicherweise dieses Experiment mit Mürken als Innenverteidiger irgendwie auch nicht machen oder dann Ovejan irgendwie auf die Position schieben, weil mir Kaminski echt gut gefallen hat. Generell die Viererkette jetzt über beide Spiele. Und ich würde die Viererkette auch gerne so jetzt erstmal lassen, weil die sich jetzt so eingespielt haben und das gut funktioniert hat. Da sehe ich keinen Sinn, das da irgendwas zu verändern und demnach würde ich auch Ovejan in der Viererkette lassen, Mürken als Linksverteidiger in der Viererkette lassen. Aber wie siehst du die Innenverteidigerposition?
Also ich finde auch, man sollte Kaminski jetzt lassen, auch nach dem Spiel, was wirklich in Ordnung war. Aber wenn du wirklich merken solltest, okay, Kaminski ist so ein Unruhefaktor, der funktioniert einfach nicht im Spiel, dann würde ich auch schon den Scheinberg zur Halbzeit bringen. Also früher wird Gerard sowieso nicht wechseln, das wissen wir beide. Also der wird auf gar keinen Fall einen 35. Minute Wechsel machen. Aber wenn du wirklich merkst, okay, es funktioniert einfach nicht, dann bring zur Halbzeit Schallenberg. Wenn du dann zum Beispiel schon 1-0 hinten liegst und da auch wirklich noch mehr Aktionen waren, wo Nürnberg hätte Tor mehr machen können, dann musst du da reagieren. Mörken bin ich prinzipiell deiner Meinung, nur ich fand wirklich, defensiv war das ordentlich, aber ich, also heute muss ich wirklich sagen, ich fand die Pässe von Mörken ganz komisch. Also normalerweise hat er wirklich echt ordentliche Bälle auch nach vorne gespielt. Heute hat mir sein Passspiel irgendwie gar nicht gefallen. Also kann auch sein, dass jetzt nur so meine eigene Eye-Test-Meinung war, aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das war nicht Mörkens Tag, auf jeden Fall vom Passspiel her, aber defensiv war das in Ordnung, deswegen ich würde es auf jeden Fall auch so lassen, ja.
Ja, ich finde auch, also habe ich auch eingangs erwähnt, häufig die Bälle irgendwie rausgekloppt.
Ja.
Dann hatte der auch diesen einen Flankenlauf, wo der eigentlich ganz gut durchgekommen ist, aber dann da kommt der Ball nicht in die Mitte, sondern Nürnberger mit dem Fuß dazwischen auch unglücklich. Das war generell, fand ich, so ein, bei vielen Spielern bei uns, ne, Kike Torp habe ich auch erwähnt, du hast Karaman erwähnt, da waren viele Spieler dabei, wo die Intensität da war, wo die Zweikampfführung ordentlich war, aber letztendlich das Kombinationsspiel nicht so stark gewesen ist. Und weil es auch sehr, sehr wild gewesen ist in der Anfangsphase, wir auch dann häufig nochmal den Sprint, den Zweikampf geholt haben, dann gab es viele zweite Bälle und dann waren die Spieler wahrscheinlich auch nicht so in Position, dann musste man wahrscheinlich auch häufig den langen Ball wählen und dann war dann auch keiner der Stürmer wahrscheinlich in Position. Tatsächlich nicht so stark im Aufbau gewesen. Genau, Mittelfeld, Seguin ist, glaube ich, auch gesetzt. Ne? Da können wir direkt
ja, also für mich war Seguin wieder einer der besten Spieler auf dem Platz, trotz des Eigentors. Also ich finde, der ist super wichtig fürs Spiel. Also der muss spielen. Also da gibt es keinen Weg dran vorbei.
Okay, dann haben wir Odraogo, der, glaube ich, auch seinen Platz verdient hat, der dann da nochmal starten sollte. Und dann haben wir auf der linken Seite Ovejan oder vielleicht Kabadai, der ja auch nach der Einwechslung ganz gut performt hat. Aber auch da, glaube ich, würde ich eher beim Ovejan bleiben.
Ich auch. Ich fand es auch okay, was er gespielt hat heute. Also ich finde, der ist auch eigentlich jetzt, seitdem diese Aktion war mit dem nicht abschlagen wollen mit Geratz, dann U23 kurzzeitig, wo wir den beide schon abgeschrieben haben und meinen, okay, ist vorbei, kannst du nicht mehr einsetzen, musst du gehen lassen. Ich finde, mittlerweile hat er auch schon wieder fast eine Berechtigung, irgendwie vielleicht doch nochmal einen neuen Vertrag zu kriegen, weil er ist wirklich wieder da, er versucht alles im Spiel, er sagt auch selber, er liebt Schalke, also ich finde schon, dass du bei Aurian auch merkst, da ist die Motivation wieder zurückgekehrt und er spielt auch deutlich besser als noch zu anderen Teilen in der Hinrunde. Und das ist auch im Mittelfeld einfach mehr seine Position, finde ich. Also wenn da hinter sich nochmal ein Mörken hat und auch generell nochmal eine komplette Abwehrreihe, dann ist das einfach nochmal ein deutlich besserer Aurian, den man da sieht, weil er einfach offensiv viel mehr seine Akzente setzen kann und trotzdem hier und da dann auch mal einen wichtigen Zweikampf trotzdem noch gewinnen kann. Deswegen, ich finde, die Position ist eigentlich sehr, sehr gut für ihn in dem System. Muss ich auch mal Geratz loben. In dem System ist Aurian wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Also was das angeht, hat er da tatsächlich mal eine gute Entscheidung getroffen. Und deswegen bei mir bleibt er auf jeden Fall auch.
Habe ich tatsächlich mal eine spannende Änderung, die wahrscheinlich nicht so kommen wird. Aber ich habe auf der 10 Drexler, der ja auch im Hinspiel getroffen hat. Und ja, wo ich finde, dass der eigentlich mit der Leistung, was er zuletzt gezeigt hat, da uns richtig gut tun könnte.
Aber wenn du Drexler auf der 10 hast, dann heißt das ja, dass du wahrscheinlich Karaman im Sturm stellst. Bin ich gleich mal gespannt. Bei mir ist aber tatsächlich auch Drexler der 10er, weil mir Karaman wirklich in den letzten Spielen auf der 10 nicht mehr genug seine Stärken ausspielt und der einfach teilweise dann in diesen Situationen ist, wo er dann eher derjenige ist, der abspielen muss, anstatt derjenige zu sein, der abschließt. Und ich finde, Karaman ist in der Saison einfach so gut im Abschluss, dass du dir da so viele Stärken nimmst. Jetzt auch in den letzten Spielen hattest du einfach nicht mehr die Torausbeute. Und das liegt, finde ich, auch daran, dass Karaman nicht in den Situationen war, wo er zu Abschlusssituationen gekommen ist oder dann einfach aus dem Halbraum schießen musste, weil halt einfach keine Option da war, wo er hinspielen konnte vernünftig. So, und deswegen bin ich der Meinung, muss Karaman auch endlich mal wieder eine Position nach vorne rücken. Und deswegen ist für mich Drexler dann auch auf der 10.
Okay, und dann hätte ich Karaman und Keke Top als Sturmduo. Da kann natürlich der Karaman dann seine Chancen da kriegen, von einem Drexler vielleicht auch in Szene gesetzt oder auch einem Ovejan oder Ogo, Seguin. Und Keke Top fand ich einfach zuletzt präsenter als Terodde. Terodde hatte zwar dieses eine Spiel, wo er den Doppelpack gemacht hat, aber jetzt auch wieder zwei Spiele in Folge nicht so stark gewesen. Da wird es, glaube ich, ganz gut tun, ihn da nochmal auf die Bank zu setzen.
Ich glaube, wir haben tatsächlich die identische Aufstellung. Also ich habe auch Keke Top und Karaman vorne. Dementsprechend, ich glaube, es gibt wirklich keine Position, die wir unterschiedlich dieses Mal haben. Das ist fast schon Debüt. Ich glaube, das hatten wir noch nie, oder? Wir hatten immer irgendeine Position unterschiedlich.
Ja, aber krass, ne? Weil Drexler, dass wir den beide ihn als Zehner sehen, ist
Ja.
schon, sag ich mal, besonders. Und ja, aber ich denke mal, alles nachvollziehbar.
Was
Schreibt
wären denn
gerne.
vielleicht noch deine Wechsel? Das interessiert mich gleich noch. Aber ja, mach erstmal deinen Satz fertig.
Ja, schreibt gerne eure Wunschaufstellung in die Kommentare. Zum Ergebnis kommen wir gleich. Könnt auch schon mal euren Tipp abgeben. Genau, Wechsel. Was habe ich denn für Wechsel? Also ein Offensivwechsel, je nach Ergebnis, wäre auf jeden Fall Terodde nochmal in die Box zu bringen für mehr Präsenz. Das aber eher, wenn man zurückliegt, wenn man vorne liegt, sehe ich tatsächlich immer noch den Lassme als gute Alternative für Konter. Dann habe ich Kabadei eigentlich so als erste Option im Mittelfeld, weil der das zuletzt auch richtig gut gemacht hat. Schallenberg für Innenverteidiger oder Sechser, je nachdem. Und ja, dann hätte ich auch Cissé, würde ich nochmal mitnehmen und auch einen Van der Sloot als Rechter oder Außenverteidiger oder als Innenverteidiger.
Ich würde tatsächlich, wenn es irgendwann dazu kommt, weil ich glaube nicht, dass zum Beispiel Drexler und Uedraogo durchspielen, ich würde irgendwann dann, also entweder halt Drexler eine Position zurückziehen, wenn Uedraogo wieder raus müsste, oder halt Drexler dann rauswechseln, Karaman dann auf die 10 zurückziehen, aber erst gegen 60. Minute rum und würde dann nochmal Chulinov im Sturm als kongenialen Partner von Keke Top mal ausprobieren und gucken, ob er da vielleicht seine Stärken wieder mehr zum Einsatz kriegen kann, weil ich finde eigentlich, der hat ja seine Qualität und als er dann auch in dem Spiel reingekommen ist und wirklich mehr vorne war, hat er da seine Qualitäten zeigen können, aber er ist halt einfach kein wirklicher Halbraum-Box-to-Box-Achter, das ist er halt leider einfach nicht und ich kann mir schon vorstellen, dass er seine Tempo-Dribblings und auch generell seine Geschwindigkeit vorne dann nochmal mehr ausnutzen kann und er hat ja eigentlich auch einen soliden Abschluss. Also ich kann mir das vorstellen, wenn du den da vielleicht reinbringst, er da Selbstvertrauen tankt durch vielleicht eine Vorlage oder ein Tor, dass dann da nochmal einiges geht. Und zusätzlich würde ich dann auch nochmal Terodde bringen für Keke Top, dann vielleicht in der 70., 80. rum, weil auch Terodde und Chulinov eigentlich vorne gut funktioniert haben in der Aufstiegssaison. Beide dann auch echt wirklich gut zusammengespielt haben. Deswegen glaube ich, kann da dann schon was gehen, wenn man dann mit den dreien, also Karaman, Terodde und Chulinov vorne nochmal spielt. Und ansonsten habe ich eigentlich Scheinberg nur noch als zusätzliche Defensivoption, wenn da irgendwas nicht funktioniert oder irgendjemand vielleicht kurz vor der Gelb-Roten steht, verletzt ist oder whatever, dann kommt halt Schallenberg nochmal rein für Kaminski oder für, wenn jetzt zum Beispiel Uedraogo raus muss und Seguin nach vorne gezogen wird, dann kannst du auch Schallenberg ins Mittelfeld bringen. Der ist einfach so ein bisschen nochmal die Allzweckwaffe dann, falls er fit sein sollte, den nochmal reinbringen zu können, defensiv.
Okay, das klingt auch gut. Ich würde sagen, dann jetzt kommen wir zum Ende. Folgt gerne rein, wie gesagt, wenn ihr weiterhin am Laufen oder wie heißt das? Am Laufen?
Auf dem Laufenden.
Auf dem Laufenden gehalten wollen würdet. Ist
Auf
wieder
dem Laufenden gehalten werden wollt. So glaube ich, so müsste es
gehalten
sein.
werden wollt, ja, ist
Bin
gerade
ich auch
wieder
schon völlig
später.
verwirrt. Ja.
Ist gerade wieder spät, also wir nehmen noch am gleichen Tag auf, hier am Sonntag, damit
Müssen noch einen
der.
Tipp abgeben, oder?
Ach, stimmt, der Tipp auch noch. Ja, dann,
Ja. Es ist
genau,
wirklich
Tipp.
spät.
Ist spät. Ich bin aber positiv beim Tipp. Tippe auf ein. Ja, auf einen 2-0-Sieg. Tore macht Drexler und Karaman.
Ich hatte schon wirklich gerade Angst, dass wir wieder jetzt auch noch denselben Tipp haben, die wirklich alles gleich ist und alle denken, wir haben uns abgesprochen. Aber ich tippe auf ein 3 zu 1. Ich tippe auch mal auf einen Sieg jetzt gegen Nürnberg. Da muss jetzt eigentlich mal wieder einer herkommen. Tore machen einmal Usun bei Nürnberg, auch zum 1-0 tatsächlich. Aber dann drehen wir das Spiel mit einmal Karaman, dann Keke Top und dann am Ende kommt nochmal Chulinov Tor dazu.
Sehr gut. Okay, dann schreibt eure Tipps, eure Ausstellungen in die Kommentare. Genau, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich hätte eine geile Idee für die nächste Folge, weil nur noch 5 Spieltage dann zu gehen sind, dass wir einfach mal den Tabellenrechner auspacken und dann das Restprogramm einfach mal durchtippen.
Können wir gerne machen.
Und das finde ich interessant. Kommt auch natürlich darauf an, wie viele News wieder da sind. Aber ich glaube, das ist ein cooles Thema. Da könnt ihr euch beim nächsten Mal drauf freuen. Dann folgt gerne rein, um das nicht zu verpassen. Und ja, dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, Glück auf. Ciao, ciao.
Bis dahin, schöne Woche, Glück auf.